In der vorangegangenen Woche haben wir uns mit der Knappheit beschäftigt und damit einen Gedanken aufgegriffen, den Niklas Luhmann in seinem Buch Die Wirtschaft der Gesellschaft beleuchtet hat. Knappheit ist demnach ein soziales Konstrukt, welches sich selber schafft. Durch den Zugriff auf knappe Güter werden knappe Güter knapp, was dann wiederum den Bedarf auf Zugriff erhöht. Und so haben wir hier eine Paradoxie, die Niklas Luhmann mit einer sogenannten Bifurkation auflöst. Mit der Idee, dass man das Ganze entflechten kann, dass die Paradoxie aufgelöst wird und damit das Wirtschaftsleben funktioniert und sich nicht selbst blockiert. Ich habe das versucht an einem Beispiel aus der Wirtschaft und an einem Beispiel des Sports, konkret des Fußballspiels, zu erläutern. Wenn dich das interessiert, dann spring gerne nochmal eine Woche zurück. Heute nun möchte ich den abschließenden Gedanken der letzten Woche, nämlich die unsichtbare Hand des Marktes, aufgreifen, um damit einen weiterführenden Gedanken von Luhmann zu platzieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Schauen wir uns zum Einstieg den abschließenden Gedanken der letzten Episode heute noch einmal an. Luhmann schreibt auf Seite 182 in seinem Buch Die Wirtschaft der Gesellschaft: Nur für einen Beobachter ist es noch möglich, das zu sehen, was das System selbst nicht sehen kann. Die konstituierende Paradoxie. Das System selbst vertraut der unsichtbaren Hand. Das heißt, das System der Wirtschaft in der Wirtschaft entdeckt die Paradoxie nicht, entdeckt nicht die Knappheit und die Zugriffe, die daraus resultierende Paradoxie. Daher ist es alles sehr theoretisch und wenn man sich in der realen Wirtschaft bewegt, würde man nicht auf die Gedanken kommen, die Wörter Knappheit und Zugriff in dieser Art zu konstituieren und diese Schlussfolgerungen von Luhmann zu sehen. Daher schreibt Luhmann wahrscheinlich zu Recht, nur ein Beobachter kann es sehen und in dieser Beobachterposition sind wir gerade. Wir schauen uns das System der Wirtschaft, wenn man so möchte, von oben an oder das Beispiel von letzter Woche, das System des gerade stattfindenden Fußballspiels, schauen wir uns von oben aus einer Metaperspektive an. Da gibt es übrigens auch eine andere spannende Metapher mit dem Fisch, der das Wasser nicht beschreiben kann. Also der Fisch im Aquarium lebt im Wasser. Wenn man ihn fragen würde, was ist eigentlich Wasser, könnte er es nicht beschreiben, weil er im Wasser schwimmt. Und nur wenn der Fisch in der Lage wäre, wie wir, von außen in das Aquarium hineinzuschauen und sich selbst zu beobachten, dann könnte er das Wasser als solches beschreiben. Und genau diese Position des Beobachters unseres eigenen Wirtschaftssystems nehmen wir jetzt ein, um eine Beobachtung durchführen zu können. Das haben wir auch letzte Woche schon gemacht. Nun, Luhmann hat den Begriff der unsichtbaren Hand von Adam Smith gewählt, vielleicht zufällig, vielleicht absichtlich, diese Hand, die den Markt reguliert und steuert, ohne dass sie für den Beobachter sichtbar ist. Deshalb unsichtbar. Man weiß nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie funktioniert es. Aus dieser Betrachtung, aus dieser Metaperspektive heraus kommt Luhmann zu einem sogenannten symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium und dazu zitiere ich, was Luhmann auf Seite 187 schreibt. An die Stelle der Moral tritt, zunächst noch unter ihrer Ägide und notdürftig mit ihr versöhnt, die Kodierung eines besonderen symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums, das speziell auf die Behandlung von Knappheitsproblemen zugeschnitten ist. Das heißt, hier sucht Luhmann ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium für Knappheit und dessen Zugriff. Weiter schreibt Luhmann: Als Medium, in dem sinnspezifische Kommunikation sich festlegen und Unwahrscheinliches erreichen kann, dient zunächst einfach die Menge der Güter, auf die man zugreifen kann. Oder anders gesagt, die Gütermenge multiplizierende Menge der Zuordnungsmöglichkeiten. Hier verwendet Niklas Luhmann den Begriff des Mediums. Im Weiteren führt er gleich noch den Begriff der Form ein. Und damit meint er, dass wir in einem sehr großen Raum der Medien, ich würde ihn mal als Möglichkeitenraum bezeichnen, gewisse sinnvolle Formen bilden können. Das heißt, wir können auf irgendetwas zugreifen, was in diesem großen Raum der Medien liegt oder ist. Und durch diesen Zugriff schaffen wir dann die Form, die beobachtbar wäre. Dieses Medium, schreibt Luhmann, ist nichts. Es entsteht nicht ohne Formen. Hier kommt der Formbegriff, also erst durch die Form wird das Medium sichtbar. Ich lese nochmal den ganzen Satz vor. Dieses Medium ist nichts. Es entsteht nicht ohne Formen, an denen es sichtbar werden kann. Das heißt also, der Zugriff und die damit verbundene Knappheit entsteht im Medium erst dann, wenn zugegriffen wird. Denn solange nicht zugegriffen wird, gibt es auch keine Knappheit. Und so entsteht im Medium die Form erst durch das Operieren. So jedenfalls habe ich es verstanden. Weiter schreibt Luhmann. Und es dient dann der Form, die sich im Medium unterscheiden kann, als Hintergrund andere Möglichkeiten. Oder, wie Luhmann immer wieder ausführt, im unendlichen Raum der Medien können ganz, ganz viele Formen gebildet werden. Also ich könnte mit anderen Worten auf alles Mögliche zugreifen. Und bleiben wir mal ganz konkret beim Zugriff und der Knappheit. Das heißt, wenn ich beim Fußballspiel auf den Ball zugreife, dann ist der Ball knapp. Das ist das Gedankengut des Fußballspiels. Alle Spielerinnen und Spieler beim Fußball möchten auf den Ball zugreifen und deshalb wird der Ball knapp. Man könnte ja auch auf Grashalme zugreifen, davon gibt es ja auch genug, aber auf die Idee kommt halt keiner und deswegen ist das Gras auch nicht knapp, sondern der Ball. Das heißt, es gäbe auch andere Möglichkeiten des Zugriffs, man wählt aber hier den Ball. Nun, wie schreibt Luhmann weiter? Das Wirtschaftsmedium, also der Raum der Wirtschaft, in dem es Zugriffsmöglichkeiten gibt, ist mithin für seine eigene Ausdifferenzierung auf Formen angewiesen, die Zuordnungen festlegen. Wir sprechen von Eigentum. So, und jetzt führt Luhmann einen neuen Begriff ein, nämlich den Begriff des Eigentums. Weiter schreibt er, erst mit der Ausbildung eines symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums für Wirtschaft entsteht Knappheit als Folge differenzierter Verteilung im selben System. Und dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium ist demnach Eigentum. Wie gesagt, sehr schwere theoretische Kost, die Luhmann uns hier verschrieben hat, aber ich versuche das noch etwas aufzulösen, indem ich einerseits noch ein paar Gedanken von Luhmann zitiere und dann vielleicht auch nochmal auf die Beispiele der Agentur und des Fußballspiels zurückkomme. Weiter schreibt Luhmann auf Seite 189. Es wäre mit anderen Worten falsch anzunehmen, dass nur die Eigentümer an der Wirtschaft teilnehmen und die Nicht-Eigentümer ausgeschlossen sind. Das ist ein sehr spannender Gedanke. Das heißt, das Spiel funktioniert demnach nur, wenn auch die Nicht-Eigentümer Teil des Spiels der Wirtschaft sind. Oder wie Luhmann mit seinen Worten schreibt, unter einer solchen Voraussetzung wäre jeder Tausch unmöglich, da er voraussetzt, dass der eine Teilnehmer Nicht-Eigentümer ist und der andere Nicht-Eigentümer wird. Nehmen wir wieder das Beispiel der Agentur, welches ich schon in der letzten Episode aufgegriffen habe. Ein Unternehmen schreibt ein Werbebudget von 10 Millionen Euro aus und 10 Agenturen bemühen sich um dieses Budget. Nun ist keiner dieser 10 Agenturen Eigentümer des Budgets, weil es ist da noch nicht vergeben. Eine Agentur wird aber das Budget gewinnen und damit Eigentümer des Budgets. Die anderen 9 gehen leer aus. Die anderen 9 sind aber Voraussetzung für das Spiel der Wirtschaft. Hätte es die anderen nicht gegeben, hätte der eine auch nicht gewinnen können. Oder nehmen wir uns das Fußballspiel her. Stellt euch ein Fußballspiel vor mit einem Ball und einem einzigen Spieler. Das gibt kein Spiel. Das heißt, auch die, die den Ball nicht führen, sind notwendige Voraussetzungen für das Spiel. Deren Wunsch zuzugreifen ist die Bedingung dafür, dass das Spiel funktioniert. Wenn man sich einen Fußballplatz vorstellt mit einem Ball und einem Spieler, dann ist das Bild irgendwie so, dass der Spieler dasteht mit dem Ball und nicht weiß, was er damit machen soll. Das heißt, ein Zugriff ist für ihn relativ sinnlos, weil er ja sowieso den Zugriff hat. Damit würde das Spiel nicht funktionieren. Es gäbe gar keine Dynamik, die wir benötigen. Luhmann schreibt weiter, der Eigentumscode besagt mithin, dass in Bezug auf alle eigentumsfähigen Güter jeder Eigentümer oder Nicht-Eigentümer ist und dass dritte Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Die Inklusion wird durch die Differenz, nicht durch den positiven Codewert bewirkt. Das heißt, die Differenz zwischen Eigentum und Nichteigentum führt dazu, dass alle inkludiert sind. Das ist hier die Idee. Ein spannender Gedanke, finde ich, auch ein gewisserweise tröstlicher Gedanke für die Spielerinnen und Spieler, die den Ball nicht haben, denn sie werden ihn irgendwann bekommen, und auch für die, die an der Wirtschaft den Auftrag nicht bekommen, sie werden ihn irgendwann bekommen, aber bis sie ihn bekommen, sind sie notwendiger Teil des Spiels. Luhmann schreibt weiter: Jedes Eigentum des einen ist das Nicht-Eigentum des anderen, soweit so klar. Gerade das macht eine solche Kodierung evolutionär gesehen extrem unwahrscheinlich, denn warum sollten alle anderen ihren Ausschluss akzeptieren? Das ist der Punkt. Das heißt, der Zugriff des Eigentümers auf das, was er sein Eigentum nimmt, führt zu Begehrlichkeiten bei einem anderen, die nicht akzeptieren, dass dieser Spieler gerade den Ball hat, die wollen ihn auch. Mit anderen Worten oder mit Luhmanns Worten, sie akzeptieren ihren Ausschluss von bestimmten Eigentum, weil das ihre Inklusion in die Wirtschaft bewirkt. Das heißt, zukünftig werden sie sich wieder bemühen, sie sind inkludiert in die Wirtschaft. Das mündet in den entscheidenden Satz: Wirtschaft kann deshalb nur evoluieren, wenn für diese Form der Inklusion hinreichende Motive bereitgestellt werden können. Das heißt, die Nicht-Eigentümerinnen und Eigentümer, die den Auftrag nicht bekommen haben, die das Budget nicht bekommen haben, oder die Fußballspieler, die den Ball nicht führen, müssen eine hinreichende Motivation haben, ihn dennoch zu bekommen. Das erscheint plausibel zu sein, denn wenn keine Agentur sich mehr um ein Budget bemühen würde oder kein Fußballspieler nach dem Ball rennen würde, dann gäbe es keine Wirtschaft und dann gäbe es auch kein Fußballspiel. Abschließend zu diesem Gedanken: Man kann Erwartungen bilden und Anschlussoperationen auslösen, wenn nicht mit Sicherheit, so doch mit einem Grad an Wahrscheinlichkeit, der nicht von vornherein entmutigt. So schreibt Niklas Luhmann auf Seite 191. Wie ist das zu verstehen? Die unsichtbare Hand sollte demnach dafür sorgen, dass keine Entmutigung bei denen eintritt, die Nicht-Eigentümer sind. Denn wenn sie entmutigt wären und aus dem Spiel gehen, gibt es kein Spiel mehr. Wie lässt sich das adaptieren auf das System des Fußballs? Nun, im Rahmen der Diskussion zu den Gedanken dieses Buches, dieses Kapitels, hat ein Kollege eine spannende Idee geäußert, die ich gerne mit dir teilen möchte. Er hat als Beispiel ein Spiel turniert, in dem jugendliche Fußballspieler noch sehr unerfahren spielen und Ronaldo würde mit von der Partie sein, der begnadete Fußballer. Wenn nun Ronaldo ernsthaft mitspielen würde, würden die anderen einfach keinen Stich sehen. Das heißt, Ronaldo würde immer Zugriff auf den Ball haben und damit wäre der Ball immer in seinem Eigentum, um Luhmanns Worte hier aufzugreifen, und die anderen wären irgendwann entmutigt und würden nicht mehr mitspielen. Und damit gäbe es kein Spiel, wenn es in dem Falle extrem ungerecht zugehen würde. Auf der gesellschaftlichen Ebene sehe ich Monopol- oder auch Wettbewerbskommissionen in dieser Aufgabe. Sie beobachten den Markt nach zu großen Ballungen, die zu Ungerechtigkeiten in der Vergabe von Aufträgen führen, und müssen dann diese Monopole zerschlagen, sodass Wettbewerber überhaupt wieder in der Lage sind, sich am Spiel zu beteiligen oder vielleicht neue Wettbewerber sich konstituieren und am Spiel mitmachen wollen. Es wäre also für die Wirtschaft schädlich, wenn sich alle Macht des Marktes an einer Stelle konzentriert. Dann sieht es halt genauso aus wie das Fußballspiel mit Jugendlichen und Ronaldo. Nur einer hat den Zugriff auf alle Ressourcen und die anderen haben keinen Bock mehr mitzuspielen, und damit würde die Autopoiesis der Wirtschaft nicht mehr funktionieren, die in dem Fall mit dem Begriff des Eigentums einhergeht. Luhmann bezeichnet ja abschließend zu dieser Episode den Begriff Eigentum als generalisiertes Kommunikationsmedium oder als Code, der in der Wirtschaft verwendet wird, in der Hinsicht, dass jedes Wirtschaftsunternehmen bestrebt ist, mehr Eigentum, wenn man so möchte, durch Zugriff auf knappe Ressourcen anzuhäufen. Das wäre so mein Dreiklang dieser Begrifflichkeit: mehr Eigentum durch Zugriff auf Knappheit. Na, so haben wir die drei Wörter dieser beiden Episoden miteinander vereint. Nun hat Luhmann den Begriff des Eigentums noch weiter generalisiert, könnte man sagen, und hat dafür den Begriff des Geldes eingeführt. Das heißt, Eigentum an Sachen. Das ist ja zunächst mal die erste Idee. Also ich besitze den Ball oder ich besitze den Auftrag oder ich besitze die Fabrik, das Auto, das Schiff, die Straße, was auch immer im Prinzip Eigentum sein möchte. Und dann kann man mit einer weiteren Kodierung auch den Begriff des Geldes ersatzweise dafür verwenden. Damit haben wir die Möglichkeit, Eigentümer, könnte man sagen, viel einfacher zu transferieren und zu tauschen. Aber Geld wäre in dem Fall nichts anderes als eine andere Metapher für das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium Eigentum. So haben wir heute vielleicht eine kleine Vorstellung erlangen können, warum Geld im Wirtschaftssystem eine große Bedeutung hat und warum es immer knapp sein muss. Das heißt, der Zugriff auf das knappe Medium Geld ist die Voraussetzung dafür, dass Wirtschaft funktioniert. Und wenn wir uns ärgern, dass wir vom Budget zu wenig abbekommen haben und wenn wir uns ärgern, dass wir den Auftrag nicht bekommen haben, dann erinnern wir uns vielleicht dran, dass wir auch als nicht begünstigte Teil des Systems Wirtschaft sind und dass unsere Ermutigung, weiter mitzumachen, Bedingung dafür ist, dass Wirtschaft überhaupt funktioniert. Dass du dennoch immer wieder mal Zugriff auf die knappe Ressource Geld bekommst und sie zu deinem Eigentum machen kannst. Dabei wünsche ich dir dennoch sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.